Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bundesländer werden ja oft und gerne miteinander verglichen. Wo haben Schülerinnen und Schüler die besten Abiturnoten? Welche Kinder lesen am besten? Und welche überzeugen in Mathematik oder den Naturwissenschaften? Heute ist in Berlin ein neues Bundesländer-Ranking vorgestellt worden. Das ist der Bildungsmonitor 2020. Der wird jedes Jahr herausgegeben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eine Lobbyorganisation, die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert wird. Und die Studie wird durchgeführt vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Es wird geschaut, wie leistungsfähig die Bundesländer sind. Das heißt, inwieweit sie zur Fachkräftesicherung beitragen oder das Wachstum fördern. Es wird aber auch danach geschaut, was sie tun, um die Ungerechtigkeit zu reduzieren. Professor Axel Plönnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft leitet die Studie. Guten Tag, Herr Plönnecke.
Guten Tag.
Oft liegen ja Sachsen und Bayern ganz vorne bei den Länderrankings. Gab es denn dieses Mal Überraschungen?
Ja, wieder sind Sachsen und Bayern an der Spitze. In den beiden Ländern sind einfach die Ergebnisse im Durchschnitt sehr gut, was Schulqualität, was die Vermeidung von Bildungsarmut angeht und an anderen Bereichen auch. Aber wir haben auch positive Entwicklungen über die letzten Jahre, dass Hamburg sich sehr stark in den vorderen Bereich verbessern konnte. Auch dass Berlin nicht mehr die rote Laterne wie im Vorjahr hat, sondern auch einen Sprung nach vorne geschafft hat.
Im Moment liegen Brandenburg, Bremen und Sachsen-Anhalt auf den hinteren Plätzen. Wo haben denn diese Länder Nachholbedarf?
Ja, in Brandenburg, vor allen Dingen im Bereich Hochschule und Forschung. In Bremen sehen wir schon seit vielen Jahren, dass bei den Schulvergleichstests Bremer Schüler sehr schlecht abschneiden, viele nicht die Mindeststandards erreichen, also das Thema Bildungsarmut da ein großes Problem darstellt. Sachsen-Anhalt hat ein riesiges Ersatzproblem an Lehrkräften. Da gibt es große Engpässe. Sehr viele Lehrkräfte stehen kurz vor der Pension, müssen ersetzt werden. Das fällt schwierig. Auch beim Thema Integration sehr hohe Abbrecherzahlen insgesamt und auch gerade unter ausländischen Schülern. Das ist in Sachsen-Anhalt ein großes Problem.
Sie führen ja jetzt selbst keine Studie durch, sondern greifen auf Zahlenmaterial zurück, was schon existiert, also zum Beispiel die PISA-Studien. Können Sie einmal kurz beschreiben, wie letztlich dieses Ranking auch zustande kommt?
Ja, wir betrachten insgesamt 12 Handlungsfelder und auf amtlichen Daten von verschiedenen Quellen erstellen wir Indikatoren, um dann diese Länder miteinander zu vergleichen. Also wie beispielsweise sieht es aus mit der Zahl der Schulabbrechern? Wie gut kommen ausländische Schüler beispielsweise in Richtung Abitur oder verlassen die Schule oder Abschluss? Wie gut ist das Ganztagsschulsystem ausgebaut in Kita? Wie sind da die Betreuungsrelationen aus? Also verschiedene Fragestellungen in einzelnen Handlungsfeldern schauen wir uns an, um damit die Bundesländer vergleichen zu können auf amtlicher Datenbasis.
Wenn man sich jetzt mal die Punktevergabe anguckt, dann ist es ja so, dass Sachsen 66 Punkte hat, Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz dann 42. Das sieht jetzt gar nicht nach so großen Unterschieden aus auf den ersten Blick. Würden Sie sagen, das sind schon gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern jetzt auf dem ersten und auf dem letzten Platz oder sind das nur Nuancen? Wie schätzen Sie das ein?
Also zwischen dem ersten und letzten Platz gibt es schon größere Unterschiede. Ob jetzt ein Land auf dem Platz 7 oder 10 liegt, da sind die Unterschiede minimal. Die würde ich nicht überbewerten, das ist eher ein Mittelfeld. Aber natürlich, wenn man sich in Sachsen die Situation anschaut, an die Forschungsstärke der Hochschulen, die Ergebnisse der Schüler bei Vergleichsarbeiten, der Anteil der Schüler, die nicht die Mindeststandards erreichen und vergleicht das dann mit Sachsen-Anhalt, sind dann schon deutliche Unterschiede.
Jetzt gibt es ja auch Kritiker, die sagen, Bundesländer lassen sich eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Die sind so unterschiedlich, haben so eine unterschiedliche Zusammensetzung auch in der Struktur der Bevölkerung. Wie gehen Sie mit diesen Gegenargumenten um?
Das ist natürlich richtig. Und wir sagen auch, das heißt nicht, dass die Bildungspolitik jetzt bei einem Land auf Platz 12 besser oder schlechter ist als bei einem Land auf Platz 14, sondern es geht um die Herausforderungen in den Handlungsfeldern. Und die können sehr unterschiedlich sein. Und was wir auch nach vorne heraus jetzt durch die Corona-Krise erwarten, ist, dass das Thema Bildungsungleichheit nochmal sich verschärft. Das ist natürlich in den Stadtteilen besonders problematisch, wo schon ein hohes Ausmaß an Ungleichheit besteht. Das heißt, auf diese Herausforderung hinzuweisen und auch zu sehen, wie in Hamburg, dass sich über Jahre hinweg viel verbessern lässt, das ist eigentlich der Fortschritt, das ist der wichtigste Anlass unserer Studie.
Welche Handlungsempfehlungen haben Sie denn jetzt genau für die Bundesländer formuliert?
Ja, insgesamt geht es natürlich darum, jetzt mit der Corona-Krise umzugehen. Und da sind zwei Punkte ganz zentral. Wir müssen die Digitalisierung in den Schulen weiterentwickeln und die Förderinfrastruktur weiter ausbauen. Also ganz wichtig, dass die Länder Strategien entwickeln für verschiedene Infektionsgeschehen auf Kreisebene und zwar transparent, ab welchen Zahlen von Neuinfektionen soll im Regelbetrieb noch geblieben werden, wann soll man umstellen auf Kombimodelle oder auf digitalen Fernunterricht, damit man auch eine Verbindlichkeit hineinbekommt und alle sich darauf einstellen können, wenn die Infektionszahlen steigen, das dann auch auf einen hochwertigen digitalen Fernunterricht umgestellt werden kann. Dafür brauchen wir Fortbildungen der Lehrkräfte, eine bessere Ausstattung der Schulen. Da ist gestern viel passiert, was Bund und Länder da zumindest als Absicht erklärt haben. Wir brauchen auch dauerhaft mehr IT-Kräfte an den Schulen zur Unterstützung der IT-Administration. Das ist ein großes Problem. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Lehrkräften der Risikogruppe umgehen, dass wir die weiterbilden und in den digitalen Unterricht einbinden. Denn wir brauchen im nächsten Schuljahr alle Lehrkräfte.
Würden Sie sagen, die Länder sind schon auf einem guten Weg oder sind wir wirklich am Start und es muss noch ganz viel passieren?
Ja, wir hatten einen Kaltstart im Fernunterricht. Es hat extrem viel geholpert an vielen, vielen Stellen. Nach und nach wird der Rückstand aufgeholt. Aber was jetzt nicht passieren darf, dass man sich nur auf den Regelbetrieb fokussiert, der natürlich wichtig ist, dass man da Hygienestandards etc. einhält, aber parallel dazu auch intensiv weiterarbeitet am digitalen Fernunterricht oder an der digitalen Begleitung, mit der man weiter über die Lernplattform auch Rückstände wieder aufholen kann. Denn das Thema Bildungsungleichheit und hier die Verschärfung zu vermeiden, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe für das nächste Schuljahr.
Das war Axel Plünnecke. Er ist Studienleiter des Bildungsmonitors 2020, der heute in Berlin veröffentlicht wurde. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.